Überall Profi, nur online das völlige Amateurtheater.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
So, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Wegebedarf-Podcasts. Und heute reden wir über ein ganz spannendes Thema. Nämlich spannenderweise sind wir ja überall professionell unterwegs, bei Autos, bei Visitenkarten, bei Briefpapier, bei Webseiten. Nur wenn wir online unterwegs sind, dann haben wir ja teilweise erleben, gruselig wäre ja schon noch geschönt, wo wir ja weit weg von professionell einfach sehr amateurhaft unterwegs sind. Und genau darüber, wie wir das abändern, wie wir auch online professionell eine Wirkung haben und nicht nur bei der 400 Gramm Visitenkarte, sondern auch noch bei einem qualitativ hochwertigen Setting, sodass auch der professionelle Hintergrund online erlebt wird. Darüber rede ich heute mit Danilo Gobetto, der ist aus Malta zugeschaltet und macht das schon ziemlich lange, weil er selber auch nicht nur als Musiker ein interessantes Format bei LinkedIn Live hat, wo er Leute interviewt und zwischendurch auch noch Musik macht. Also von daher hoffen wir heute ganz viel von Danilo zu lernen. Herzlich willkommen, Danilo, heute bei uns hier im Wegebedarf-Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo.
Ja, gerne. Aus Malta. Du hattest eben gesagt, es scheint nicht die Sonne, sondern es regnet. Das zerstört jetzt alle Klischees.
Ja, wir in Malta haben mittlerweile nur noch zwei Jahreszeiten, und zwar die Wet Season und die Dry Season, also die trockene Saison und die feuchte Saison sozusagen. So ein bisschen wie in Costa Rica auch zum Beispiel. Da gibt es auch nur Sonne oder Regen. Und das haben wir hier auch mittlerweile. Es gibt eigentlich keinen Herbst und keinen Frühling. Und jetzt gerade haben wir Winter, das heißt, also euer Winter ist unsere Wet Season. Da regnet es mal und Malta erblüht. Das kennt man gar nicht. Malta ist komplett grün und gibt ein ganz anderes Bild, als man Malta eigentlich so von Postkarten oder von Werbung im Kopf hat.
Ja, da haben wir immer ganz viele historische Festungen und ganz viele alte Gebäude und immer viele Bäume sieht man da nicht. Aber gut, das ist ja auch nicht unser Thema, sondern professioneller Auftritt. Ich
Ja.
frag mal so direkt rein. Was ist denn das, was dich antreibt, warum Leute auch online professionell auftreten sollten?
Na, ich selber bin, wie du gesagt hast, ich bin Musiker und ich habe viele Jahre auf einer anderen Plattform, auf Twitch, die jungen Leute werden das kennen, gestreamt und bin dort diesen Standard gewohnt geworden, dass alle sehr, sehr gut aussehen und eine sehr gute kleine Fernsehshow abliefern sozusagen. Dann bin ich über Umwege auf LinkedIn gestolpert und bin Co-Trainer von Andrea Ballschuh geworden und die ist ja Videocoachin. Und ich habe mich da um den technischen Teil gekümmert und habe festgestellt, auf LinkedIn sind die ganzen professionellen Coaches und Berater und Trainer, aber die sehen alle überhaupt gar nicht professionell in ihren Videos aus oder in ihren Videokonferenzen. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, das muss man auch ändern können. Und das treibt mich an, weil ich denke, dass die viele Menschen noch in dieser Notlösung, die wir 2020 aufgrund der Umstände begonnen haben, also online zu arbeiten, indem man einfach den Laptop aufklappt und einfach das nutzt, was da ist, es wird schon irgendwie gehen. So. Und ich
Ja,
denke,
so
da.
sieht das auch ja oft aus. Also ich darf mich ja durchaus anschließen. Also nicht nur, dass ich mir nicht an die eigene Nase fassen müsste, das ist ja das eine, sondern wenn man so bei so einer Videokonferenz zugeschaltet ist, und dann mal guckt, wer die Kamera anhat oder warum sie die auch immer nicht anhaben, dann hast du halt die wildesten Hotelzimmer oder ganz komische Hintergründe, die permanent verwischen, weil die Leute sich bewegen oder man guckt immer nur unter unrasierte Kinns oder mit ganz komischen Winkeln. Und dann denke ich mal, aber auf der anderen Seite, da werden fette Autos gekauft, da werden Tausende von Euros für von 19 auf 20 Zoll Felgen aufgerüstet. Da kaufen wir uns Visitenkarten mit 400 Gramm Papier, damit die Leute was in der Hand haben. Aber wenn wir online auftreten, dann sieht das sehr bescheiden aus, um das so auszudrücken. Was sind denn so die Mindestdinge, auf die man achten muss, damit ein Setting professionell wird?
Na, vielleicht bevor wir darüber sprechen, muss man erstmal fragen, für wen das oder warum man das überhaupt tut, ne? Also im Prinzip ist ja der Videocall ersetzt ja ein physisches Treffen in der realen Welt. Und wenn ich in der realen Welt jemanden treffen möchte, einen Geschäftspartner oder einen potenziellen Kunden, dann habe ich ja eine bestimmte Intention, ein bestimmtes Ziel, wohin dieses Gespräch führen soll. Die Distanz, die wir jetzt quasi überbrücken mit Videotechnik, die soll ja im Prinzip, also es soll die Distanz geben, aber trotzdem will ich ja ans selbe Ziel kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns so gut wie möglich unterhalten können, dass wir uns gut verstehen. Da fängt es schon mal an. Also die Mindestanforderung wäre ein Mikrofon, das einen möglichst guten Ton macht, damit der andere mich möglichst gut verstehen kann. Kennst du das, wenn du mit jemandem telefonierst und der steht im Wind und das macht immer so, weil das Mikrofon vielleicht ne? So, solche Tonstörungen oder wenn halt jemand so einen ganz fiesen, ich kenne Leute, die haben so ein ganz fieses, halliges Büro, könnte jetzt gar nichts dafür, ist auch eine schwierigere Thematik, aber wenn vor lauter Hall du deinen Gesprächspartner nicht mehr verstehen kannst, ist die Konversation einfach unendlich schwer, dem zu folgen. Ja.
Ich habe neulich mit einem Kollegen tatsächlich dreimal den Podcast. Also der dritte Mal war in Ordnung. Das erste Mal saß er auf der Terrasse. Da hatte man genau diesen Wind.
Ja.
Dann haben sie gesagt, nee, komm, ja, jetzt hat er da keine anderen Räume, wo er gerade ist. Und dann hat er tatsächlich ein sehr schönes historisches Büro, so richtig große Decken und Kastentüren und so Stuck an den Decken, alles sehr schick, auch schicke Möbel drin. Es war unmöglich. Ich habe eigentlich nur mit Schall geredet.
Ja.
Und im dritten Anlauf, da hat er sich dann woanders ein benachbartes Büro mit normalem Sound genommen. Und da hatten wir, naja, es ging. Aber das war tatsächlich eigentlich nicht zumutbar. Also die ersten zwei Sendungen, die waren inhaltlich gut, hätten man laufen lassen können, aber beim Anhören völlig unmöglich.
Ja, es ist tatsächlich, wenn der Ton schlecht ist, warum auch immer, ob das jetzt Hall ist, komische Geräusche, was auch immer, dann fordert das einfach von dem Gesprächspartner extrem viel Aufmerksamkeit, um sich darauf zu konzentrieren. Und wenn das Gespräch dann länger wird, dann wird diese Aufmerksamskonzentration, die wird irgendwann, verbraucht die sich sozusagen. Dann irgendwann kannst du da einfach nicht mehr zuhören und dann ist die kleinste Ablenkung wird dich quasi aus dem Konzept bringen als Zuhörer. Und wenn du dann einmal ausgestiegen bist bei einem Webinar oder
Geht sie
so,
nicht mehr rein.
nicht wieder rein. Das ist ein Riesenproblem. So, und beim Bild ist es halt tatsächlich so, dass ich sag mal, also die meisten Leute werden das kennen, die mit dem Laptop arbeiten, ja, die sitzen quasi am Tisch, haben den Laptop vor sich, klappen den auf und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder guckst du relativ geradeaus, das hat dann zur Folge, dass die Laptop-Kamera dir quasi von unten in die Nase guckt. Das ist relativ unsexy.
Ja.
Oder du beugst dich halt so über den Laptop so drüber hinweg und dann guckst du halt so von oben in den Laptop rein. Das ist eine Perspektive, die sich für den Gesprächspartner ganz komisch anfühlt, weil es wäre im echten Leben so, wie als wenn du sitzen würdest und ich würde stehen und ich würde immer auf dich runterreden. So das vom Gefühl her, ne? Und wenn quasi der unten sitzt, mein potenzieller Kunde ist, von dem ich was will und ich immer von oben auf ihn runterrede, dann fühlt sich das für den einfach
Das ist
falsch an.
ziemlich schräg. Also das macht man nicht. Dabei gibt es ja für relativ wenig Geld, gibt es ja so Laptop-Ständer, die man auch für, was wiegen die, 100, 120 Gramm oder sowas, die man ja locker auch in der Aktentasche mitnehmen kann und die man ganz so nur, wenn man im Hotel unterwegs ist, irgendwie einfach mit auf den Schreibtisch stellt und hat dann seinen Laptop höher. Das ist ja eigentlich kein Ding, oder?
Ja, eigentlich sollte es keine große Sache sein. Der Laptop-Ständer hat dann wieder eine Folge. Und zwar, wenn du, also ich habe jetzt hier im Büro auch mein Laptop so einer Halterung, dass du dann die Tastatur vom Laptop nicht mehr verwenden kannst. Also wenn das eine permanente Einrichtung ist, ne? Wenn du sehr viel Calls machst, müsstest du den ja immer rauf und runter und rauf und runter. Oder wenn du nebenbei was mitschreiben willst, kann ja auch sein, dass das mal der Fall ist, dann kommst du halt an diese Tastatur nicht mehr ran und dann müsstest du im Prinzip mit einer externen Tastatur arbeiten. Das ist dann nochmal wieder einen Schritt mehr und manche gehen den nicht und dann lassen sie den Laptop eben doch auf dem Tisch stehen. Also das ist immer, deswegen denke ich, dass es wirklich wichtig ist, sich da ein Setup einzurichten, das man auch regelmäßig verwendet, sodass man sich daran gewöhnt, ne? Dass man nicht immer hin und her baut, weil hin und her bauen ist ermüdend und irgendwann macht man es halt einfach nicht mehr.
Ja, manche bieten ja auch an, dass man das Handy dann als Ersatzkamera nutzen kann, zumindest mal macht das meine Technik immer mal wieder. Und dann könnte ich ja den Laptop nutzen und die Kamera, das Kamerasetting von meinem iPhone.
Ja, die sind auch gar nicht schlecht. Aber da gibt es immer leider ein
Muss ich
kleines
das ja auch
Aber.
wieder wo festmachen, dass es auf Augenhöhe
Musst
funktioniert.
ein Stativ haben oder irgendwas, wo du das Ding reinklemmst. So, das ist das erste Thema. Weil ansonsten kenne ich auch Leute, die dann, ja, mal, ich hatte einen Kunden, der hat immer einen Laptop gehabt und hat dann die bessere Kamera halt vom Handy genommen und hat das Handy quasi unten, weißt du, wenn du das Kamera, wenn du das Laptop aufklappst, unten quasi in den Knick reingestellt, das Handy. Da kam von noch weiter unten, also noch schlimmer als die Laptop-Kamera, also wirklich von unten so aufs Kinn quasi. Das ist also auch unpraktisch. Und als temporäre Lösung, wenn du mal unterwegs bist im Hotel, ne, so auf Reisen, ist das total okay, mache ich auch. Aber als Dauerlösung im Büro haben die meisten damit wieder ein Problem, weil dein Handy brauchst du in der Regel ja auch noch für andere Sachen. Kannst du es ja nicht ständig einspannen.
Bisschen
Also,
rumdaddeln, ja, klar.
ja, und wieder rausnehmen und wieder einspannen und wieder rausnehmen. Also da sind die meisten dann doch genervt irgendwann mit von der Lösung.
Also braucht man eigentlich zwei Settings, wenn ich es richtig verstehe, nämlich eins für, es ist bewährt und mobil immer sofort verfügbar, weil wir uns daran gewöhnt haben. Haben wir halt einfach generell, wenn wir unterwegs sind, in der Tasche und nehmen es einfach mit. Da sollte man gleich drüber reden, was es denn da braucht. Und aber anfangen könnten wir ja mal im Büro, weil wir erstmal über Sound gesprochen haben. Und wir hatten eben über Schall gesprochen und in der Regel sind die Räume ja relativ hallig. Was machen wir denn da?
Ja, das ist tatsächlich eine relativ schwierige Aufgabe. Also wenn ein Raum sehr hallig ist, prinzipiell, man kann Hall aus einem Raum rauskriegen, indem man viel mit Textilien arbeitet. Das heißt, große Vorhänge, also wenn man große Vorhänge aufhängt, wenn man Teppiche im Raum verteilt, dann gibt es relativ spezielle Soundpaneele. Das sind so, ja, so, ich sag mal, die gibt es in allen Formen und Farben. Viereckig, quadratisch, rund, dreieckig. Die kann man an der Wand montieren und damit den Schall brechen. Schall ist im Prinzip ähnlich wie, ja, wie Lichtstrahlen. Wenn du kennst das vielleicht aus der Physik, Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel. Wenn ich quasi, wenn ich spreche, da geht der Schall nach vorn, ja, oder er geht auf eine Wand zu, von der Wand wird er reflektiert und dann ist die Frage, in welchem Winkel und wie oft er quasi hin und her gepingpongt wird, wie so ein Pingpongball, ne? Und wenn ich jetzt einen Raum habe mit vielen glatten Wänden, also viele Fenster, vielleicht noch ein Parkettfußboden oder noch schlimmer so ein Fliesen oder wie heißt das, dieses nicht Parkett, also nicht Holz, sondern das andere.
Also Laminat. Ja, das ist
Laminat
ganz
noch
furchtbar.
schlimmer. Dann pingt quasi der Ton die ganze Zeit im Raum hin und her und dann führt es eben zu diesem Hall oder zu diesem seltsamen Ton. Und das kann ich einmal, wie gesagt, außen im Raum versuchen zu bearbeiten. Und dann kann ich aber auch, es gibt verschiedene Arten von Mikrofone. Also jetzt dürfen wir nicht in die Mikrofonlehre einsteigen, dann wird es wirklich
Ja, das ist
blöd.
wahrscheinlich kompliziert, aber bei ein paar
Aber es gibt.
Grundregeln vielleicht schon. Woran unterscheidet man ein gutes oder ein nicht so passendes Mikro?
Na, es gibt grundsätzlich dynamische Mikrofone und Kondensatormikrofone. Und in der Regel ist es so, dass viele kennen es als Podcast-Mikrofon, sowas, was du da auch gerade hast. Und die Regel ist im Prinzip, dass man das relativ nah an den Mund nimmt. Man hört dann auch, das wird ein bisschen voller, wie als wenn ich das jetzt ein bisschen weiter weg machen würde, dann hörst
Ja,
du.
man hört's.
Und die Faustregel ist, eine Faustbreite Abstand zum Mikrofon zu haben, maximal zwei. Und das ist ein Fehler, den ich ganz häufig sehe. Man kauft sich so ein, es gibt so ein USB-Mikrofon, da gibt es ja unzählig viele von Rode und Co. und von allen möglichen Firmen. Und dann wird das einfach so zum Monitor gestellt, so ich sag mal 30, 40 Zentimeter entfernt. Und dann ist der Effekt des Podcast-Mikrofons, nämlich der satte Sound, der ist dann weg. Und dann passiert Folgendes, diese USB-Mikrofone, genauso wie jedes Handy-Mikrofon, sind so konzipiert, dass wenn der User quasi das weiter weg macht, dann wird die Tonquelle ja leiser. Bei mir passiert das jetzt nicht, weil ich das hier manuell regle, aber bei allen anderen passiert das automatisch, dass wir hier ein Mikrofon haben im Telefon oder das USB-Mikrofon und die haben einen sogenannten Auto-Gain, also eine Autoverstärkung. Wenn das Telefon merkt, oh, die Stimme ist jetzt weiter weg, dann wird diese Verstärkung eben mehr verstärkt. Dann wird die mehr verstärkt. Und wenn ich mehr verstärke, dann höre ich eben auch nicht nur das Sprechen, sondern auch alle Geräusche drumherum, ob das Autos sind oder eben Vögel, die zwitschern oder eben der Raum, der eine eigenen, jeder Raum hat einen eigenen Ton. Jeder Raum. Es gibt keinen trockenen Raum auf der Welt. Also es gibt spezielle Labore, aber jeder Raum hat das. Ne? Ich kann dir das demonstrieren, wenn ich das hier weiter wegmache und meine Vorverstärkung höher drehe, dann hörst du mich zwar wieder, aber dann hörst du auch viel mehr
Über
von
den
dem
ganzen
Raum.
Raumklang, klar.
Genau, und das ist je nach Raum dann dramatischer oder undramatischer. Bei
Was gab
mir
man hier?
hängt hier Molton, das ist so ein spezieller Stoff aus dem Theater, den man benutzt, um Dinge zu kaschieren oder so. Und ich habe hier 6 Meter auf 3,50 Meter Molton hängen, weil den ist dann hinter ist ein Flur mit so offenen Bögen. Und wenn ich dann sprechen würde, dann würde quasi der Ton in diesen Flur gehen und zurückkommen. Das wäre ein katastrophaler Ton. Deswegen habe ich hier eine riesengroße Moltonwand hingehängt.
Ah, okay. Ich spreche jetzt gerade vor einem U von so, das sind Filzwände und die sind mit diesen Schallbrechern, diese so Schaumgummi mit Schaumstoff mit so in Pyramidenform, so immer so 40 mal 40 große Quadrate, die ich da dran getackert habe. Und das sollte jetzt was nützen.
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Also, dann wäre die eine Empfehlung schon mal, wir brauchen ein sogenanntes Podcaster-Mikro. Dynamisch hast du gesagt? Nee, Kondensator, nee, dynamisches Mikro.
Ja, also Menschen, die eine kernige Stimme haben, ja, also die viel, die, ja, die eher einen guten Stimmsitz haben, die können sehr gerne ein dynamisches Mikrofon nehmen. Menschen, die sehr zart sprechen, tendenziell eher Frauen, aber es gibt auch Männer, die das tun. Für die könnte unter Umständen ein Kondensatormikrofon besser sein, weil es viel empfindlicher aufnimmt. Kondensatormikrofone benutzen wir hauptsächlich in Tonstudios, wenn wir quasi Gesangsstimmen aufnehmen oder feine Instrumente. Aber das ist ein kleines bisschen. Da wird es ein bisschen komplizierter. Da in dem Fall würde ich tatsächlich empfehlen, einen Experten zu konsultieren und
Okay.
stellen mich. Weil das ist wirklich das Mikrofon, das richtige Mikrofon kann auch darüber entscheiden, ob du Spaß hast oder nicht. Das Mikrofon kann darüber entscheiden oder die Art und Weise, wie man Ton in den Computer bringt. Da gibt es zwei verschiedene Wege. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin jemand, ich möchte gern ab und zu auch mal so ein bisschen Musik du machst hier, wie heißt das nicht, Hypnosen, das andere Ding, Meditation. Du machst ab und zu mal eine Meditation mit deinen Kunden zum Beispiel und möchtest da so ein bisschen Musik drunter legen. Der das schon mal versucht hat, dezent Musik über Zoom in einen Call reinzulegen, weiß, dass das nahezu unmöglich ist. Und es gibt eine Möglichkeit, das zu machen. Und da bin ich ein bisschen, da spricht der Musiker in mir. Der Musiker kreiert erst ein Signal, kontrolliert das Signal dann und schickt es dann erst zu seinen Zuhörern. Genauso geht es in der Computerwelt auch, dass wir das Signal außerhalb vom Computer kreieren, vermischen und dann erst zum Kunden schicken. Und das macht durchaus Sinn, wenn man sowas vorhat. Und das geht zum Beispiel nicht mit einem klassischen USB-Mikrofon für 80 Euro. Funktioniert nicht. Und es löst dann wieder Frust aus, dass es nicht geht. Und man muss dann wieder Dinge neu kaufen, weil man beim ersten Mal halt falsch gekauft hat. Und um das zu vermeiden, macht man lieber vorher eine gute Strategie, was will ich denn eigentlich wirklich tun? Was brauche ich denn wirklich, um dann auch die richtigen Dinge zu kaufen?
Also jetzt weiß ich, dein Mikro hat ungefähr 500 Euro gekostet und meins ungefähr 400. Ab wann kann man dann darüber nachdenken, dass das was Gescheites ist? Ist das eine Preisfrage oder ist es tatsächlich so, wie du sagst, die eher das passende Fitting?
Naja, in dem Telefon, also in dem Sektor, was wir hier machen, also Online-Kommunikation und Telefonieren, ist das ja eigentlich, meins war sogar noch ein bisschen teurer, aber das macht nichts. Das ist aber, das fühlt man dann nicht mehr. Also gute Mikrofone kosten heutzutage, gehen ab 100 Euro los.
Oh, okay.
Zwischen 100 und 300 Euro, wenn du mit einem Mikrofon arbeitest, was kein USB-Mikrofon ist, weil du musst ja das analoge Signal, du sprichst in so ein Ding rein, das ist erstmal analog. Und das muss ja umgewandelt werden in digital. Und dafür brauchst du ein Audio-Interface, was das macht. Bei einem USB-Mikrofon ist quasi das Mikrofon und das Interface in einem kompakten Gerät. Wenn eins von den beiden Sachen kaputt geht, also entweder die Elektronik oder die Membran, dann ist es halt bei beides nicht mehr brauchbar, weil man es nicht trennen kann. Und bei einem analogen Mikrofon, bei einem Kondensatormikrofon, hast du halt ein Mikrofon und du hast ein externes Audio-Interface angepasst an deine technischen Bedürfnisse. Und dann wird das Signal in diesem Interface erst digitalisiert und dann in den Computer geschickt.
Oh Gott, da kriege ich ja schon
Der
wieder. Oh.
Vorteil ist, du kannst dann jedes Mikrofon, also du kannst dann sagen, ja, mein Mikrofon, irgendwie gefällt mir das optisch nicht mehr oder ich weiß nicht, ich möchte mal gerne was anderes ausprobieren. Eines, weißt du, so zum Anstecken. Oder
Ja.
ich möchte gerne mit einem Richtmikrofon, also die außerhalb vom Bild sind, man nennt das Shotgun-Mikrofon, möchte jetzt keinen so Mikrofonarm oder Mikrofon mehr im Bild haben, ich möchte es anders machen. Und das kannst du alles machen, kannst an so ein Interface quasi jedes Mikrofon anschließen und kannst es ausprobieren. Du kannst im Prinzip bei deinem USB-Mikrofon hast du das eine und daran kannst du nichts verändern. Also du kannst jetzt nicht irgendwelche Komponenten austauschen oder so. Und das ist eben, wenn man den anderen Weg geht, einfach machbar.
Aber ein Interface wäre dann was, was jetzt dann nochmal zwischengeschaltet ist zwischen dem Mikro und meinem Aufnahmegerät, Computer oder Podcast, wie heißt es, Gerät,
Also zwischen deinem Computer.
Aufnahmegerät.
Ja, zwischen deinem Computer und deinem Mikrofon. Also es gibt eben, wie gesagt, Mikrofone, die sind nur Mikrofone und nichts anderes. Und ein USB-Mikrofon ist ein Mikrofon mit einem Interface in einem Gehäuse, in einem, ja, in einem zusammen verpackt.
Also das hört sich so an, als wäre der Anruf bei dir schon wieder vorprogrammiert nach dem Motto, was ich was kauft, dann frag mir vorher mal den Danilo und zu sagen, du, passt das jetzt irgendwie?
Ah, tatsächlich, da spricht halt der Musiker in mir, weißt du? Und
Ja.
eben so viele Mikrofone und ich habe mich in den letzten 20 Jahren, ich bin ein totaler Mikrofon-Junkie, ich liebe Mikrofone und gute Anlagen und deswegen stecke ich da relativ tief drin in dem Thema und ja, und das begeistert mich halt einfach. Und man kann tatsächlich nicht zu jeder Stimme passt jedes Mikrofon. Ne? Das ist tatsächlich auch so. Ich gehe immer in den Laden, wenn ich wieder mal was Neues zum Spielen brauche. Und oder habe ich früher gemacht, ne? Und dann liegen da einfach mal 10 Mikrofone und dann nimmst du immer dieselbe Anlage und guckst, wie diese 10 Mikrofone an derselben Anlage mit demselben Sänger klingen. Und die sind alle verschieden, natürlich. Und
Wie
dann guckst
krass.
du halt, welches Mikrofon passt gut zu deiner Stimme, also zu meiner in dem Fall, ne? Ich habe das
Ja,
gern gemacht.
irgendwie wollen wir ja alle immer gut rüberkommen, deswegen macht das natürlich Sinn. Ich stelle mir gerade mal vor, ich gehe in so einen Laden und teste das mal durch, aber ich kann ja nicht singen oder keine Ahnung, aber dann könnte ich irgendwie zumindest mal Test sprechen. Gehen wir mal vom Mikro auf Bild. Jetzt
Ja.
haben wir ja ganz oft die Situation, das kennt man ja. Man ist bei einem Zoom-Call irgendwie zu Gast oder macht selber einen und hat eine Präsentation vorbereitet. Und das ganze Bild füllt sich mit der Präsentation und man selber verschwindet dann irgendwo unten rechts in der Ecke 2 mal 2 Zentimeter groß und ist eigentlich nicht mehr sichtbar, was ja auch ziemlich blöd ist. Wie mache ich denn das, dass ich quasi so eine Live-Situation, wie wenn ich jetzt vor einer Bühne stände, dann wäre ja das Bild eher hinter mir und ich wäre im Vordergrund und das Bild würde mich unterstützen, aber nicht ersetzen. Wie kriege ich das denn hin?
Also das ist tatsächlich ein etwas komplizierter, aber wenn man es einmal eingestellt hat, wiederum ganz einfach. Also prinzipiell einfach nur mal zum grundsätzlichen Verständnis. Wir haben auf dieser ganzen Reise 3 Stationen. Die meisten nutzen nur 2 Stationen. Das heißt, die erste Station ist, wir haben eine sogenannte Input-Ebene. Wir haben also ein Mikrofon und eine Kamera und diese beiden Signale, Ton und Bild, gehen in den Computer. Die meisten gehen jetzt zu Zoom und wählen dann unten links, ne, bei den Einstellungen, wählen dann an, ich möchte gern dieses Bild, also diese Kamera und diesen Ton, dieses Mikrofon. Und wenn sie dann, wie du gesagt hast, wenn sie dann einen Inhalt teilen, dann gehen sie unten auf Teilen, dann sagen sie, welchen Bildschirm sie teilen wollen und dann bestätigen sie das. Das sind also 3 Klicks, die du machen musst. Mal. Und dann hat man eine PowerPoint offen und dann ist man selber ganz klein und
Genau.
dann tackert man durch diese PowerPoint durch und verliert manchmal so ein bisschen den Kontakt zum Zuhörer. Und jetzt gibt es eben zwischen der Input-Ebene und der Output-Ebene potenziell noch eine Ebene dazwischen. Und zwar ist das eine sogenannte, ja, ich nenne das mal, dazwischen packt man eine Broadcast-Software, also eine Software, zu der ich meinen Ton und mein Bild schicke. Und dann kann ich dieses Ton und Bild arrangieren. So wie du sagst, ich kann mich quasi in eine Präsentation integrieren. Oder ich kann relativ leicht einen Bildschirm teilen. Ich kann also entscheiden, ob ich in diesem Bild zu sehen sein möchte und wie groß und wie klein. Und das, was du meinst, ist, dass ich quasi vor der Präsentation bin und die Präsentation hinter mir. Das ist dann tatsächlich nochmal ein Level schwieriger, denn
Ja,
dann
schon, ja.
Greenscreen zu arbeiten. Das heißt, hinter mir muss eine grüne Wand sein, also eine grüne Projektionsfläche. Und dann sage ich dieser Software, nämlich genau dieser mittleren Ebene, der sage ich, hör mal, alles, was grün ist, kannst du wegmachen. Und alles, was grün ist, ersetze ich jetzt durch zum Beispiel die PowerPoint-Präsentation.
Ach so, okay.
Dann bin ich vor der Präsentation und die Präsentation hinter mir. Das ist deswegen schwierig, nicht technisch, also eigentlich nicht so schlimm, weil hinter dir muss halt eine grüne Wand sein und du musst der Software sagen, mach das mal weg. Schwierig wird es dann beim Licht. Es gibt ja so Menschen, die setzen sich dann gerne in ein virtuelles Büro, also in eine Umgebung, die gar nicht real existiert. Wirkt dann komisch für den Betrachter, wenn auf dem Bild im Hintergrund, also bei dem ich simulieren möchte, dass ich in diesem Büro sitze, eine andere Lichtstimmung ist, als ich sie in meiner realen Welt habe.
Stimmt.
Ist so ein bisschen cringe für die Augen. Das ist so wie wenn du in so
Das
ein
passt irgendwie
wunderschönes
nicht.
Bad kommst und eine Fliese ist schief, wo du sagst, Autsch, ne? So,
Das siehst du
der
sofort,
Mund
ja
wirkt so ein
klar.
bisschen.
Eine Störung.
Genau. Und das ist tatsächlich, also wenn man das gut macht und man sagt, okay, ich habe jetzt eine Studiosituation, das würde man über eine Studiosituation machen. Das heißt, ich mache mir hier einen dunklen Raum, der also neutral ist. Da packe ich hinter mir diesen virtuellen Raum und dann kreiere ich in meinem realen Raum genau dieselbe Lichtsituation oder annähernd die gleiche, sodass sich das organisch und echt anfühlt. Dann geht das. Geht, ist aber tatsächlich ein bisschen aufwendiger. Ich nutze das ganz, ganz viel, diese Zwischenebene. Da gibt es zwei Programme, kann ich ja mal direkt raushauen. OBS ist ein Programm, OBS Studio ist kostenlos, läuft auf Windows und auf Apple. Ist ein bisschen stark, sich zu bedienen, aber funktioniert und kostet nichts. Ich arbeite mit Ecamm. Ecamm ist eine Software, die ist ausschließlich für Apple-User und die kostet auch Geld, aber die ist wesentlich leichter zu bedienen. Also ich behaupte mal, jeder, der eine PowerPoint zusammenschrauben kann,
Wir können auch
kann auch
ICAM.
Ecamm arbeiten. Wenn man es einmal verstanden hat,
Was
wie das
kostet sowas?
funktioniert. Ja.
Wie hoch ist das Invest in Ecamm ungefähr?
Ecamm kostet pro Jahr, glaube ich, 350 Euro, 380 Dollar, 350 Euro ungefähr. Kann man leider nicht kaufen, kann man leider nur.
Kann man nur ab abonnieren, okay.
Ich habe das mal für ein spezielles Projekt gebraucht. Da habe ich tatsächlich als Operator gearbeitet, also als Regie, ich war die Regie und auf der ganzen Welt waren Menschen verteilt und wir haben quasi eine Show, eine Fernsehshow zusammengebaut, eine ja, Live-Show und die dann auf YouTube gestreamt. Und ich kann hier in Malta sitzen und da können 7 Leute dazukommen oder 8, die auf der ganzen Welt verteilt sind und du baust quasi verschiedene einzelne Szenen zusammen und kannst das quasi streamen auf YouTube, auf LinkedIn, wo auch immer. Und es sieht dann quasi aus wie eine kleine Fernsehshow. Und das kann man als Operator an jedem Ort der Welt eigentlich heute machen mit einem einigermaßen leistungsstarken Laptop. Ziemlich cool.
Hört sich immer gut an. Also, es wird ja, also, hier ist hier professionelles Outfit. Das ist ja fast so wie Autofahren. Man braucht die Reifen, den Lack, die Lederausstattung, den vernünftigen Motor. Also, man muss schon in den Ausstattungselementen schon relativ viele Häkchen setzen, damit das am Ende nicht einfach nur eine Schüssel wird, sondern irgendwie ein guter Auftritt.
Ja, aber weißt du, wie das ja so ist bei Autos, ne? Man ist ja immer in der Versuchung zu sagen, hier einmal bei Vollausstattung, klack, weil dann ist alles drin, alles super.
Genau, da haben wir ja auch tausend Begründungen, warum sich das rechnet. Weil ein voll ausgestattetes Auto kriegst du immer weiter verkauft, aber einfach eine Schüssel mit Stoff sitzen, schwierig. Aber das ist natürlich jetzt gelästert, weil Männer treffen ja immer nur vernünftige Entscheidungen, auch beim Auto natürlich.
Richtig, richtig. Ich hatte mal einen Kunden, der hat gesagt, er hätte also ein Vorgespräch, er hätte einen Handwerker, der zu ihm kam, in einem Dacia wieder vom Hof gejagt. Da habe ich gesagt, warte mal, aber warum denn jetzt? Also der Dacia sagt doch jetzt nichts über die Qualität des Handwerkers aus. Er sagt doch, doch, ein erfolgreicher Handwerker fährt kein Dacia. Und da komme ich zu meinem Lieblingswort, Kompetenzverstärkung, ne? So ein voll ausgestattetes Auto oder die Rolex oder ein schicker Anzug sagt was, verstärkt deine Kompetenz gegenüber Menschen, die mit einer gewissen Erwartungshaltung mit dir in ein Gespräch gehen. Und genau so ist das technisch im Prinzip auch.
Eigentlich ist es schon so, das Thema, ob du jetzt den Skoda Octavia oder den Passat fährst, es wirkt anders.
Ja.
Auch wenn Dacia diesen Marketing-Gag hatte, mehr Auto braucht kein Mensch, also wirklich glaubwürdig ist denn nicht gelungen. Es wirkt immer ein wenig, ohne jetzt über Dacia lästern zu wollen, aber das Thema Kompetenzvermutung, wäre anders. Und wenn
Was ist
jemand
das?
mit dem Porsche Macan auf den Hof fährt, das sieht irgendwie anders aus. Ich meine, für einen Handwerker wäre der auch jetzt oversized. Aber ich gebe ja auch zu, ich habe mal einen Trainerkollegen, der mit dem Dacia Logan kam, habe ich gesagt, nee, das Auto lassen wir jetzt hier beim Hotel stehen, wir fahren mit meinem zum Kunden.
Aber ist vielleicht auch ein bisschen.
Wir wollten irgendwas von Erfolg ausstrahlen und da passt das Auto jetzt nicht wirklich ins Image und das kann so gut oder so schlecht sein, wie es will, aber das Thema Kompetenzverstärkung ist damit nicht so gegeben, sagen wir es mal so vorsichtig.
Ja, aber es ist halt vielleicht auch ein bisschen Schubladendenken von uns Menschen im Allgemeinen.
Absolut,
Wir sind halt so
absolut.
geprägt worden, ne? Und ein erfolgreicher Banker, der von dem ich jetzt, wenn ich zum Investmentberater gehe, dann habe ich ein bestimmtes Bild von dem vor Augen. Wenn ich jetzt in sein Büro komme, dann erwarte ich irgendwie so ein, wer auch, also jeder von uns wird wahrscheinlich was anderes erwarten, aber jeder hat eine Vorstellung, wie das aussehen würde. Und wenn der dann plötzlich da im Blaumann sitzen würde, würden wir irgendwie auch denken, wir sind hier falsch, ne?
Ja, der kommt mit dem Pappbecher von der Kaffeemaschine zurück und nicht mit Porzellangeschirr.
Genau,
Wenn ich erst
genau.
denke, ernsthaft? Also es sind ja teilweise so, und deswegen zur Sensibilisierung, dass wir jetzt, wenn wir über Online-Auftritte reden oder über Live-Auftritte, da kannst du ja die Stoffqualität des Anzugs kannst du online halt nicht gucken. Aber wenn du den Offline-Auftritt hast und sagst, okay, Anzug passt, aber das hat der Schuhe mit Gummisohlen an, dann wäre bei dem Banker, wäre bei mir auch durch. Also der muss da gar kein Dacia für fahren. Da würde ich einfach nur unten auf die Schuhe gucken und denken, nö. Und das ist ja auch arg klischee-mäßig, aber das haben ja alle. Und Klischees haben ja den großen Vor- oder auch Nachteil, dass sie ja ganz oft auch stimmen. Und manchmal sind sie ja völlig überzogen. Was hatte ich heute Morgen, hatte ich irgendwie gesehen, da hat sich jemand, weiß ich nicht, in TikTok oder in Insta-Reel, wo sich jemand tatsächlich ernsthaft darüber beschwert hat, dass ganz viele Leute zu einem blauen Anzug diese cognacfarbenen Schuhe anhaben. Was man in Mailand für gut aussehende Italiener für durchaus völlig, völlig gut aussehend hält. Aber für den vielleicht etwas zu untersetzten Mensch, der den falschen blauen Anzug anhat und dann auch noch zu enge beige Schuhe, das passt ja dann auch für meine Begriffe ganz oft nicht. Wir sehen halt nicht so gut aus wie Bella Figura Italiener in Mailand. Da fehlt uns vielleicht das eine oder andere und das geht mit Copy und Paste auch nicht zu ersetzen. Aber zurück, also wir hätten jetzt also den Sound, da müssen wir auf Mikro achten. Den Schall sollten wir irgendwie rausnehmen und bei der Optik haben wir die Wahl zwischen ich verschwinde unten rechts im Bild oder links, je nachdem. Ich mache meinen Bildschirm an oder gucke mir OBS oder iCam an und sage, nee, ich mag lieber meinen Auftritt auch steuern.
Ja.
Was müsste ich denn noch achten, damit wir online einen professionellen Auftritt hinkriegen?
Auf ein Wort.
Naja, das sind im Prinzip die großen Hauptbausteine, Ton und Bild. Das Licht ist natürlich immer, das Licht zähle ich mal mit zum Bild, weil das Bild durch das Licht geformt und kreiert. Von daher, Licht ist eine so vielschichtige Sache. Man kann da einen Riesenfass draus machen. Man kann es aber auch einfach halten, so wie ich das zum Beispiel jetzt gerade mache. Die Zuhörer werden es jetzt nicht sehen können, aber ich habe vor mir einfach eine relativ kleine APS-C-Kamera. Das ist so im Fotografiebereich ist das eine semi-professionelle Kamera, aber zum Streamen reicht das völlig aus. Und ich habe auf der Kamera ein ganz kleines Videolicht, das ist ungefähr so groß wie ein iPhone Pro. Und hinter mir, um Kontrast zu schaffen, habe ich eben ein Gegenlicht. Und das reicht tatsächlich eigentlich. Und da ist man schon besser oder besser aufgestellt als 95% aller anderen Leute, die online arbeiten. Die klassische Beleuchtung ist quasi, dass man zwei Lampen vor sich hat, eine rechts und eine links, ne? Eine auf 10 Uhr und eine auf 2 Uhr, damit man gleichflächig ausgeleuchtet ist. Aber ganz ehrlich, das kann man machen, wenn man genug Platz hat. Die wenigsten Menschen haben das, und es geht auch ein bisschen schlanker.
Ja, also ich habe so Lampen und wenn ich es ausmachen würde, würde ich ja ganz grau aussehen, weil dann hier das Deckenlicht einfach mich irgendwie mit Neon fluten würde und dann sähe ich wahrscheinlich aus wie auf meiner eigenen Beerdigung.
Ja, du
So,
hast
aber mit
Problematik,
diesem.
du hast in deinem Rücken zwei ganz große Fenster und deine Kamera müsste dann entscheiden, wie sie das ausbalancieren soll, weil deine Fenster sind sehr, sehr hell und die Kamera würde versuchen, das nicht ausbrennen zu lassen. Also würde sie die Blende schließen und dann würde man dein Gesicht kaum noch sehen. Das ist das
Ja,
Problem.
genau. Die andere Überlegung wäre tatsächlich jetzt, das könnt ihr nicht so sehen, aber ich habe hier ein historisches Gebäude mit ganz, also relativ großen Fenstern tatsächlich. Und eine Überlegung ist, oben an die Decke eine Rolloschiene hinzumachen und tatsächlich dann ungefähr 3,50 Meter breit den Greenscreen runterzuziehen oder einen passenden Hintergrund. Aber da drücke ich mich schon mehrere Jahre drum rum, endlich mal zu einem Betrieb zu gehen, um mir so eine Schiene da montieren zu lassen. Und die Folien da rein oder andersrum, die Stoffe da rein, die sind ja auch nicht so teuer. Die kann man ja mit oder ohne Logo bedrucken lassen. Das ist ja. Aber wenn man jetzt mit iCam oder mit OBS arbeiten würde, wäre es natürlich einmal nur ein Greenscreen und fertig. Bin ich wahrscheinlich mit
Ja.
500 Euro dabei und dann ist gut.
Aber eigentlich hast du da einen schönen Raum. Also tatsächlich würde ich mit einer anständigen Kamera arbeiten und würde unter Umständen die Fenster versuchen, ein kleines bisschen, also wenn es zu viel Licht ist, würde ich versuchen, Licht mit Gardinen rauszunehmen. Es gibt ja diese durchsichtigen Gardinen, aber das müsste man Schritt für Schritt machen. Diese Kameras, die APS-C-Kameras, haben einen wesentlich höheren Dynamikumfang. Das heißt, der dunkelste Punkt und der hellste Punkt können weiter auseinander liegen als bei so kleinen Webcams, weil die einfach so eine kleine Optik haben, sind die halt begrenzt in ihrer Möglichkeit. Und ich würde tatsächlich mit einer etwas größeren Kamera arbeiten und dann mal gucken, wie die das darstellt. Weil dir da jetzt so ein Rollo reinzubappen, oh, ich weiß nicht, das ist. Du lebst da ja auch noch offensichtlich, ne? Also ist jetzt nicht nur ein Büro, oder?
Nee, doch, schon nur Büro.
Ach so, ja,
Nee,
dann.
das ist tatsächlich Luxus. Also der Raum hier, das sind ungefähr, weiß ich nicht, 25 Quadratmeter. Der ist eigentlich nur für, also eigentlich nur für Aufnahmen. Sonst tut er nichts.
Vielleicht ist er auch nicht optimal möbliert. Also ich habe schon das ein oder andere Mal Büros komplett ummöbliert, weil einfach die Kamera anders guckt als das menschliche Auge. Und es gibt manchmal Optionen, also ja, Möglichkeiten, die meine Kunden gar nicht sehen in ihrem Raum, die ich dann sehe und sage, versucht, wir können es ja mal probieren. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du es ja zurückbauen, ist ja kein Problem. Aber es ist nur so eine Idee. So, und das kann man aber, das machen wir quasi, wenn ich fange quasi immer an, eine große Analyse zu machen, eben mir den Raum anzuschauen, dann rennen wir da mit Handy und mobiler Kamera durch die Gegend, sodass ich verstehe, wie der Raum aufgebaut ist. Ne? Und dann kann ich quasi meinen Senf dazugeben und meistens kriegen wir das ganz gut hin.
Ich habe auch schon viermal umgeräumt, zugegebenerweise. Aber Profiblick wäre dann, also wenn ich jetzt mal auf Seite gehe, dann sieht man ja meine wunderbaren roten Sessel für Interviews und so den einen oder anderen da, wo dann irgendwelche Awards rumstehen, weil die müssen ja immer professionell im Hintergrund wirken oder also ein Zeug, was man alles so macht, um ein bisschen Tiefen reinzukriegen. Aber okay, also wir hätten dann iCam und OBS noch zur Alternative. Und dann hätten wir über Klang, über Licht, über Bild gesprochen. Und du sagtest so von den Kameras, du hast jetzt eine genannt oder eine Art, einen Typ von Kamera. Können wir da nochmal zwei Takte zu sagen? Weil du sagst, die haben einen anderen Winkel, einen anderen Blick.
Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu iCam und OBS. Das sind zwei Programme, die man auch braucht, wenn man am Computer, wenn man mit so einem installierten Setup arbeitet, um Videos aufzunehmen. Ne? Weil du dann nicht mehr stehst da nicht mit der Kamera irgendwo und nimmst in der Kamera auf, sondern du würdest am Computer aufnehmen und diese Programme sind dafür da, um zu veredeln, um schicker zu machen, besser
Okay.
zu präsentieren, Videos aufzunehmen und auch zu streamen. Also das sind so damit kann man ganz, ganz viel machen. Kameras. Im Prinzip gibt es ja nur, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen zwei, drei, vier verschiedene Möglichkeiten. Die erste ist dein Handy. Das kennen alle. Jeder kennt das. Und du weißt am Handy hinten, wie groß die Optik von deinem Handy ist. Das ist quasi, ja, relativ klein. So, das nächste ist eine Webcam, eine klassische Webcam, die entweder integriert ist oder die du mit einem Kabel an den Computer anschließt. Die sind dann schon ein kleines bisschen größer und sehen auch tendenziell gar nicht so schlecht aus. Die haben aber das Problem, dass sie im Prinzip immer eine sehr geschlossene Blende haben. Das heißt, tendenziell ist der ganze Raum gleich scharf. Also alles ist gleich scharf in der Tiefe. Dann kommen wir in diesen Fotografenbereich. Da gibt es nochmal Abstufungen. Das sind die sogenannten APS-C-Kameras. Die haben den kleinsten Chip. Dann kommen die Vollformat-Kameras. Die haben einen größeren Chip. Und dann gibt es Mittelformat-Kameras. Die haben einen noch größeren Chip.
Das ist kompliziert, okay.
Wo das Licht drauf fällt, ne, wenn du das Foto machst. So. Und wenn man das mal, ich kann es jetzt ja nicht zeigen, weil es macht keinen Sinn beim Podcast, aber der Unterschied zwischen der Größe des Chips, wo Licht drauf fällt beim Handy Und der APS-C-Kamera, es ist wahrscheinlich Faktor 1000 oder so. Aber der
Okay.
ist sehr, sehr klein. Und der Chip, der APS-C-Chip, der ist ungefähr, ich sag mal so, 3 mal 4 Zentimeter groß. Ungefähr. Das heißt, allein schon aufgrund der Physik, ich habe bei einer Kamera, bei einer APS-C-Kamera mit einem offenblendigen Objektiv, habe ich also ein Objektiv, was viel mehr Licht durchlässt auf einen viel größeren Chip. Das heißt, das, was da möglich ist, technisch an Auflösung, an dynamischem Umfang, ist ja schon mal aufgrund der Physik viel, 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 viel mehr. Und wenn du dann auf so auf eine echte Optik, also es gibt ja diese, bei Zoom gibt es ja diese Möglichkeit, den Hintergrund unscharf zu machen. Ich sage immer, blurren, alles unkenntlich machen. Und dann wirst du ja eben so rausgerendert als Person. Und
Ja,
wenn du
genau,
dann
das wirkt immer
Brillenträger
ein
bist,
bisschen
manchmal fehlt so ein halbes
komisch.
Ohr oder der halbe Kopf, ne? Oder weil der Stuhl da irgendwie so, und das sieht ja immer ziemlich, naja, nicht so richtig schön aus. Und wenn du aber diese Tiefenunschärfe, also wenn du organische Tiefenunschärfe magst, dann kommst du um so eine Kamera gar nicht drum herum. Na, du siehst das jetzt, wenn ich mal näher rankomme ans Bild, dann wird mein Hintergrund immer unschärfer. Wenn ich jetzt weiter weggehe, achte mal hier auf das Teil, dann wird es immer schärfer, weil genau der Bereich, wo meine Augen sind, die Kamera taxiert meine Augen und alles, was auf der Höhe der Augen ist, ist scharf. Das ist also, und das ist eine organische, das so wie, ja, so wie die Welt halt ist, ne? Die Welt ist eben nicht
Fokussiert.
künstlich rausgerechnet und unscharf gerechnet, sondern die Welt ist, wie sie organisch ist und analog ist. Und das kann man eben transportieren mit der richtigen Hardware, und das macht dann das Bild so angenehm, so eben organisch. So wie es wäre, wenn wir uns echt treffen würden.
Jetzt sind wir wieder bei der professionellen
Weil wir wollen ja,
Anmutung.
kommen wir immer wieder zurück, wir wollen ja ein erfolgreiches Gespräch, was wir in der echten Welt hätten, wo wir uns spüren können, wo wir uns hören können, wo wir ein Gefühl kriegen, wollen wir mit dem Menschen arbeiten oder nicht, ist mir der sympathisch.
Ja.
Dieses Gefühl, was wir in der echten Welt finden, wenn wir uns treffen, das wollen wir ja am liebsten auch fühlen, wenn wir uns in der virtuellen Welt treffen. Und dafür braucht es eben möglichst die gleiche Qualität wie in der echten Welt. Also, dass ich dich gut sehen kann, dass ich dich gut hören kann, dass alles um uns herum irgendwie sich organisch anfühlt und eben nicht synthetisch.
Guter
Das ist
Punkt.
meine Sicht auf die Dinge. Ja.
Ja, jetzt haben wahrscheinlich schon die ein oder anderen Menschen im Kopf nicht nur, oh Gott, ist das kompliziert, sondern was das alles wieder kostet. Kannst du mal eine grobe Indikation geben? Ich meine, wir haben ja schon, bei den Mikros haben wir ja schon von 100 bis 500 € haben wir ja schon mal ziemliche Abweichungen. Aber sag mal, so ein Mindestsetting, was mit Licht, mit Mikro, mit Grundsetting, dass es professionell wird, wo muss man dann hingucken?
Also, wenn es wirklich gut sein soll, also professionell im Sinne von, da geht immer noch viel, viel mehr, ne? Also, das,
Genau,
was.
aber es ist schon mal ein Grundlevel erreicht, wo man sagt, das ist schon mal
Also, man kann immer noch
Profi-Level.
mit einer Blackmagic-Kamera 20K irgendwie, aber das ist natürlich Käse. Nein, aber ein gutes Setup, mit einer guten Kamera, und die Kamera ist dabei die größte Position, gutem Ton und allem Gedöns mit Kabellagen und Adaptern und was man nicht alles braucht, sollte man ungefähr mit 2.000 € brutto rechnen. Aktuell bei den aktuellen Preisen. Das ändert sich wöchentlich, weil sich die Preise einfach bei Amazon wöchentlich ändern. Ich merke das immer bei meinen Erstellungen von Empfehlungslisten. Aber dann ist man quasi mit einer sehr guten Kamera, mit einem sehr guten Objektiv dabei, mit einem guten Mikrofon und eben mit allem Zubehör, was man braucht. Also nur für die Hardware, ne?
Ja, 2000 € ist ja Vorsteuer, also das heißt, der normale GmbH-Inhaber zieht eh schon mal normal 30% ab. Also von daher sind wir irgendwie bei 1400, ein paar zerquetschten und dann
Ja, genau.
ist
Also
das ungefähr die Welt.
die Umsatzsteuer, die alle, die vorsteuerabzugsberechtigt sind,
Ich sowieso.
so mal minus 19%, und dann
Und dann nochmal minus Gewerbe, minus Körperschaftssteuer.
ist abgeschrieben auf 5 Jahre. Und man muss aber dazu sagen, Kameras sind ein bisschen wie Autos, weil du vorhin so gern oder oft über Autos gesprochen hast. Je mehr Kilometer die fahren, desto weniger sind sie am Ende wert. Bei einer Kamera ist es die Auslösung. Je öfter ich auf den Knopf drücke, macht es ja immer einmal klack, klack. Es sind keine Spiegelreflexkameras mehr. Wir haben ja jetzt spiegellose Digitalkameras, aber auch die haben eine Mechanik. Und je häufiger man die drückt, desto mehr Fotos haben sie auf der Uhr und desto weniger sind sie am Ende wert. Das
Tatsächlich.
Ja,
Interessant.
tatsächlich. Das kann man auslesen mit einer Software, und daran wird der Preis bestimmt. Aber das, was wir hier machen, ist, dass wir lediglich die Kamera im Standby-Modus benutzen und einfach nur das Vorschaubild nutzen und abgreifen als Webcam. Wir benutzen die eigentlich also überhaupt gar nicht, technisch betrachtet. Also nach 5 Jahren immer noch nagelneu.
Okay.
Nicht ein Foto gemacht. Von daher ist der Werteverfall da extrem gering. Und gerade dieses Kamerasegment, die gibt es von Fuji, von Nikon, von Sony, die gibt es also von allen Herstellern, ist sehr begehrt und die Preise fallen fast gar nicht. Also gebraucht kann man die fast nicht günstiger kaufen, als sie neu zu kaufen. Von daher ist das alles eine sehr wertbeständige Geschichte.
Also ab 2000 brutto ungefähr nach oben wahrscheinlich keine Grenzen. Wenn man jetzt sagen würde, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bräuchte da mal Unterstützung, kann man dich da anrufen und was kann man dann von dir kriegen, wenn man sagt, du Danilo, können wir da mal eine Stunde oder zwei oder kannst du mal irgendwie die online zuschalten oder wie würden das so gehen? Weil ich habe mir die ja so ein bisschen, das, wie heißt es, so ein bisschen, angeteasert, so lange wurde, ja, stimmt, da, wenn ich so richtig überlege, da wäre ja schon noch relativ viel Luft nach oben.
Wegebedarf.
Ja, also man darf mich super gerne anteasern und wir können super gerne ein Vorgespräch führen und wir gucken uns einfach mal dein Set an, was du aktuell machst und vor allen Dingen stelle ich mal die Frage, wo du denn hin willst und warum und ob man das oder wie man das am besten erreichen kann. Arbeite momentan nicht auf Stundenbasis, sondern nur auf zielorientierter oder erfolgsbasierter oder paketweise, wie auch immer man das nennen will, weiß ich gar nicht. Also ich biete ein Mentoring an, was über 8 Wochen geht. Entweder 4 oder 8 Wochen, es kommt darauf an, welchen Weg man gehen möchte. Die meisten
Okay.
entscheiden sich doch für die 8 Wochen, weil es eben zwei Blöcke gibt. Der erste Block ist quasi der ganze reine technische Block. Also wir gucken uns deinen Raum erstmal an, wir gucken an, was du schon hast. Manche Leute haben tatsächlich tolle Sachen in der Schublade liegen, aber haben sie noch nie benutzt, weil ihnen das dann nach dem Bestellen zu kompliziert war. Habe ich schon
Das kann ich
alles gesehen.
nachvollziehen. In dem Club spiele ich wahrscheinlich auch.
Ja, und
Haben
dann.
aber nicht nutzen.
Ja, genau, haben aber nicht nutzen. Also der erste Block ist halt der rein technische. Also erstmal gucken wir an, was fehlt, was brauchen wir, wo wollen wir hin, wie kriegen wir das hin. Dann wird alles bestellt. Also dann gibt es eine Empfehlungsliste von mir, dann wird alles bestellt. Dann bauen wir alles zusammen und machen, dass es funktioniert. Bis dahin, dass das Bild schön arrangiert ist, entsprechend mit Licht und Dekoration und Logo da oben drin und so weiter. Das ist der erste Schritt. Dann kann man eigentlich von Input zu Output. Gar kein Problem, ne? Kann man super Calls machen, alles toll. Und diese Software-Ebene dazwischen, die ist tatsächlich ein bisschen komplexer. Das ist dann der zweite Abschnitt, das sind dann die nächsten 4 Wochen. Und man kann das getrennt buchen, man kann das zusammen buchen. Die meisten wollen das gerne, weil tatsächlich diese Software-Ebene so spannend ist, weil man so viele Möglichkeiten hat, so viel mehr erreichen kann und so viel mehr an der Optik auch nochmal verändern kann, dass das Spaß macht.
Also das wäre dann iCam oder OBS mal als Software-Ebene.
Genau.
Und du würdest beides auch
Ich
drauf
mache
haben.
beides, ja. Ja,
Ah,
ja, ja.
okay.
Also ich mache beides und die meisten kaufen das in einem Paket. Also das ist eine 8 Wochen Begleitung. Manche sagen aber, hey, mir reicht es einfach nur gut auszusehen, also nur der technische Teil. Und wenn sie dann so ein bisschen angefixt sind und merken, wie
Rufen
cool
die
das
wieder an.
ist, dann buchen sie das zweite immer automatisch
Ja,
nach.
alles gut. Das passt ja. Genau, dann haben wir mal einen groben Blick oder einen Überblick und denken, ja, okay, bei den meisten ist wahrscheinlich so, dass dann schon die Idee gekommen ist, vermute ich mal, dass da noch Level nach oben möglich ist. Und am Ende ist es ja auch immer eine Preisvermutung. Wenn es lausig aussieht, kann es ja auch nur lausig kosten. Und wenn es professionell aussieht, ist auch schon klar, dass da irgendwie auch ein anderer Aufruf ist. Aber man kann ja nicht hochpreisige Coachings oder was auch immer für Dienstleistungen verkaufen. Und dann, wir nehmen nochmal das Autobeispiel von eben, ohne es nochmal zu nennen. Aber wenn man dann auf den Parkplatz guckt oder wenn man dann in die Aufnahme guckt, dann denkt man, und mehr war da nicht drin. Also.
Tatsächlich ein Hebel fürs Business. Also du kannst, wenn du von deiner weißen Raufasertapete mit deinem Laptop wegkommst zu einem schicken professionellen Auftritt, kannst du tatsächlich die Preise erhöhen, weil einfach die Kunden davon ausgehen, wenn ein Dienstleister, ein Berater, ein Coach schon so viel, ich sag mal, Herzblut in seinen virtuellen Raum gesteckt hat, dann kann die Dienstleistung dahinter eigentlich gar nicht mehr schlecht sein. Weil
So
jemand, der sich
subkutane Urvermutung.
Ja, das ist so, im Gehirn läuft das so ab, ne? Das ist diese Erwartungshaltung. Du kommst da in den Raum und du siehst jemanden, der sehr souverän und professionell da sitzt, der sich offensichtlich Gedanken gemacht hat über das, was er tut. Und nicht nur über seine Expertise, die Kernexpertise, sondern auch noch um das drumherum. Und da fühlt man sich einfach wohl und aufgehoben. Das ist relativ. Das ist so ein Gefühl, ne? Dass da passiert. Natürlich musst du dann immer noch deine Kernexpertise Expertise unter Beweis stellen und musst natürlich wissen, worüber du redest.
Liefern müssen wir schon auch auf dem Level dann, klar,
Genau.
logisch.
Und der
Ja, aber.
zweite Schritt ist dann, dass so ein Setup natürlich, wenn es da steht, kannst du darin relativ schnell Videos machen. Videos, das ist ja auch so ein Thema. Also wir reden jetzt die ganze Zeit über die Professionalität im Auftritt. Das ist natürlich wichtig. Aber was da davor passiert ist, dass wir alle irgendwie in Social Media ständig Videos posten dürfen oder Beiträge oder was auch immer. Und viele sich eben mit Videos schwer tun, weil sie sagen, das ist zu aufwendig, das herzustellen. Also zu kompliziert und zu zeitaufwendig, um Content herzustellen. Und wenn du aber in so einem Setup sitzt, von dem du weißt, dass es immer gut ausschaut, dass es immer ganz gut klingt, ist es sehr einfach, jetzt noch einen Knopf zu drücken und Aufnahme zu machen und den Gedanken, den du hast, vielleicht hast du eine coole Idee, einen coolen Gedanken über ein Thema und willst es schnell aufzeichnen. Und hier sitzt du einfach nur, drückst einen Knopf, nimmst auf und hast das Video quasi schon im Kasten. Wenn du mit so einem Video-Setup arbeitest, was da irgendwo in der Ecke steht, wo du erstmal das Handy einspannen musst und die Lampen anmachen und den Ton anstecken und dann gucken, ob er wirklich ankommt und dann gucken, ob du wirklich richtig im Bild stehst,
Ja, hast du gar keinen Bock mehr.
dann ist der ganze Drive schon wieder weg.
Ja. Das kann ich auch 100% nachvollziehen. Das sind wir auch die Idee bei meinem Setting hier, nach dem Motto, die Lampen stehen eh da und ich nutze die Sessel für die Interviews, wenn Live-Gäste da sind und hier die, jetzt Stehpult habe ich jetzt gerade. Aber das ist dann ein Setting und eigentlich muss ich auch nur auf Aufnahme drücken. So ist so der normale Plan. Und bis ich da war, habe ich auch relativ viel Zeit, Nerven und das eine oder andere Beißholz gebraucht. Und gesagt, oh nee. Aber ein guter Punkt, absolut. Video ist ja auch mittlerweile bei LinkedIn. Da brauchst du ja Bilder gar nicht mehr bringen, musst du ja auch schon wieder irgendwie quadratische Videos und quer und hochkant
Ja.
und was es auch immer alles gibt. Das ist ja jedes Mal wieder anders und ich glaube, bewegte Bilder ist das, was einfach mehr angesagt ist. Zum Schluss unseres Podcasts, wenn wir mal zusammenfassend sagen, was wären denn die, oder vielleicht auch noch ergänzend, was wären denn die drei Tipps, wenn jetzt einer sagt, ja, stimmt, habe ich erkannt, ich will mich da einfach professioneller aufstellen. Was wären denn so die ersten, zweitens, drittens Schritte, Tipps, die du mit auf den Weg gibst?
Wegebedarf. Drei Tipps für dich.
Boah, das ist eine gute Frage. Das kommt ein bisschen darauf an, wie technisch fit die Zuhörer sind. Der einfachste und schnellste Weg ist natürlich, sich jemanden zu suchen, jemanden wie mich. Davon gibt es auf LinkedIn tatsächlich, also ich kenne noch zwei andere, aber jemanden zu suchen, der sich auskennt und mit dem man das schnell abhakt. Wenn man aber sagt, man hat ganz viel Zeit und man möchte gern technisch basteln, dann gibt es natürlich unzählige YouTube-Videos, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir haben ja ausführlich über Mikrofone gesprochen. Also Mikrofon ist wichtig, gutes Bild ist wichtig, dass die Kamera auf Augenhöhe kommt, ist wichtig. Ich persönlich mag es ein bisschen über Augenhöhe, weil dann einfach die Physik im Bild nochmal anders ist. Über Licht haben wir gesprochen. Und sobald es da aber schwierig wird, also sobald du zum Beispiel in einer Situation bist, wo du sagst, ja, ich habe jetzt hier einen Raum, der hallt halt wie blöd und ich habe keine Ahnung, wie ich das wegkriegen soll, dann hilft halt nur, sich mit jemandem in Verbindung zu setzen, der sich ein bisschen damit auskennt. Das kann ich nur empfehlen, weil ich habe das auch schon öfter gehört von anderen Kunden, wie du es gerade gesagt hast, es kann dann sehr viel, können sehr viele Stunden ins Land ziehen, durch
Absolut.
Ausprobieren, rumprobieren. Das kann teuer werden, weil du ständig Sachen bestellst, und sagst, ah nee, das bringt mich irgendwie auch nicht ans Ziel, ich bin immer noch unzufrieden. Also du probierst vielleicht rum und versuchst ein Problem zu lösen, was aber am Ende vielleicht gar nicht an dir liegt oder an der Technik liegt, sondern einfach an was anderem. Ja, also ich habe jetzt eine Kundin gehabt, die hat den ganzen Januar rumgebastelt an ihrem Ton, und hat dann irgendwann mich angerufen und ich habe gesagt, du, ich glaube, also rein vom Gefühl her ist das Kabel dazwischen nicht in Ordnung. Und tatsächlich war es das Kabel. Es war nicht das Mikrofon, es war nicht das
Nee.
Audio-Interface, es war nicht ihre vermeintliche Unfähigkeit, sondern dazwischen war eine Komponente kaputt, für die sie gar nichts konnte. Und sie
10
hat
Euro Artikel für Stunden verdattelt für nichts.
Und du verdattelst Stunden über Stunden und bist frustriert und führst Telefonate mit Leuten und am Ende war es die Masse vom Kabel. So. Und ich höre das halt zum Beispiel, weil ich es
Da
kann,
kommt der
also
Musiker wieder, klar.
Erfahrung habe, wo ich denke, ah, ich glaube, das kommt daher. Aber du hörst es halt nicht. Du denkst halt, du hast irgendwas falsch eingestellt, ne? Oder da stimmt irgendwas
Auf
anderes
die
nicht.
Idee, kommt man ja nicht. Also da würde ich ja genauso völlig gegen die Wand rennen und sagen, und das Schlimmste fände ich dabei, diese Demotivation, das Generve, dass man irgendwie sich engagiert und kommt überhaupt nicht voran. Also dieses permanent gegen die Wand rennen und ohne Ergebnisse zu produzieren, das wird mich ja narrisch machen. Also von da.
Es ist tatsächlich, manchmal ist es nur ein kleiner Klick. Manchmal stimmt einfach da gibt es so ein paar Werte, die gleich sein müssen in verschiedenen Instanzen. Und wenn da eine Zahl nicht stimmt, dann klappt es auch wieder nicht. Also es gibt so ein paar kleine Fallstricke. Wenn man dann eben nicht nur ein USB-Mikrofon anschließt, das ist dann der einfache Weg. Da kann nicht so viel schief gehen. Aber sobald man mit diesen mehreren Ebenen arbeitet und wenn dazwischen irgendwas, wenn das eine nicht richtig ans andere übergeben wird, wie so ein Staffelholz, weißt du, wie bei so einem Staffellauf, wenn da der eine nicht an den anderen perfekt übergibt, dann fällt das Holz runter und dann ist es
Eine
halt
ganze
gelaufen.
Zeit weg. Da kannst du vorher so schnell gelaufen sein, wie du willst. Im Moment des Aufgreifens, dann sind alle vorbeigezogen. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die Insights. Und wenn einem jetzt der Kopf schwirrt, was ich durchaus verstehen könnte, dann haben wir ja eine Lösung. Es gibt neben Danilo noch zwei, drei andere, aber so viele sind es ja tatsächlich nicht, die da Expertenstatus haben und die uns helfen können. Sagen, komm, lassen wir uns da auch optisch online professioneller aufstellen und nicht nur, wenn wir im Live-Auftritt sind, gut aussehen, sondern auch wenn wir live online auftreten, dass wir da eine vernünftige Performance abliefern, nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch und akustisch. Lieben Dank, Danilo, für die Insights und für euch, liebe Hörer, macht mal
Ich
den
hoffe, es war nicht
kritischen
zu viel.
Selbstcheck und meldet euch gerne. In den Shownotes ist natürlich die LinkedIn und die Webseite von Danilo verlinkt, ja, doppelt drin, aber ihr wisst, was ich meine. Also da könnt ihr ihn erreichen. Und ansonsten meldet euch natürlich gerne und seid in 2 Wochen wieder beim nächsten Podcast wieder mit dabei. Alles Gute euch und eine gute Zeit.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.